Klartext, der Azure Talk, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, im Azure Talk von Radio Kanal 3 und azure.ch und als Podcast auf ausgewählten Podcast-Plattformen. Ich bin Deborah Balmer, Redaktorin beim Bieler Tagblatt. Heute bei mir ist die Historikerin Margrit Wick-Werder. Willkommen im Klartext, Frau Wick.
Danke.
Wir steigen immer mit der gleichen ersten Frage ein. Wo sollte man eurer Meinung nach schon lange mal Klartext reden, Frau Wick?
Also ich denke, es gibt ganz viele Sachen, wo man Klartext reden müsste, zum Beispiel in der aktuellen Politik. Aber ich bin Historiker und habe darum ein anderes Plädoyer in dem Zusammenhang. Und das ist, geht aber ein bisschen in die gleiche Richtung, nämlich, dass man mit historischen Fakten schafft und nicht mit Legenden. Und wobei Legenden, vielleicht kommen wir noch drauf, ihre wichtige Funktion hat, aber nicht einfach alles glaubt, was irgendjemand rauslässt, sondern, und das ist natürlich meine Aufgabe als Historikerin da auch, bei den Fakten zu bleiben. Ich sage bewusst nicht historische Wahrheit, weil das ist eine Interpretationssache, aber es gibt Fakten und die sind für mich ganz zentral.
Genau, von dem lebt ihr. Ich stelle euch kurz noch zusammenfassend vorstellen. Ihr seid spezialisiert auf die Geschichte der Stadt Biel. Ihr habt zahlreiche Bücher und Beiträge zu der Stadt veröffentlicht. Unter anderem habt ihr als Co-Autorin beim Buch Bieler Geschichte mitgearbeitet. Und ihr seid in Biel und in der ganzen Schweiz in verschiedenen Museen als Kuratorin und Projektleiterin tätig gewesen. Frau Wick, wir haben uns kennengelernt, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, als ich euch in der Vorweihnachtszeit mal angerufen habe für einen Artikel, den ich schreiben im Bieler Tagblatt. Und ich wollte von euch wissen, wieso kommt eigentlich der Samichlaus in Biel nicht am 6. Dezember, sondern immer am 2. Dienstag im Dezember. Und der hat einfach mal schallend rauslachen.
Ja, muss ich wieder. Weil das ist einfach, also das kommt wirklich wie Samen in der Kirche, einfach all Jahr. Irgendjemand läutet mir, ich weiss auch nicht, so von Anfang Dezember an und stellt mir die Frage.
Könnt ihr uns ganz kurz ein für alle Mal erklären, woher diese Bieler-Tradition kommt und dass sie eben nichts, Achtung, ich hoffe, ihr mich nicht, mit dem Napoleon zu tun hat?
Ja, sie hat eigentlich nur mit ganz banalen Alltäglichkeiten zu tun, weil das einfach ein Märtermin war. Das war der erste, der Wintermärig, die Märte im 18., 19., Jahr, noch im 19. Jahrhundert sind, haben sich, oder schon ein bisschen vorher, haben für ihre festen Daten gehabt und der Wintermärt, der ist am 2. Dienstag im Dezember gsi. Und das ist dann einfach, man hat das einfach beibehalten. Und das Lustige finde ich an dieser Geschichte, nebst allen Legenden, die ich übrigens als Legende sehr schätze, also ich habe etwa gar nichts gegen Legenden, aber man muss sie eben als das dürfen deklarieren und nicht als paar Münzen nehmen. Das Lustige finde ich an dieser Geschichte, dass sie für mich auf eine Art typisch Biel ist. Also man futtiert sich doch einfach um den 6. Dezember und den heiligen Kalender und das, was die ganze Welt macht. Und man macht einfach das, was praktisch ist und gäbig ist. Und da ist eben der Merit. Und da geht man dann Süßigkeiten kaufen für die Kinder. Und dann gibt man denen die. Und dann lässt man halt an dem Tag den Samichlaus aufmarschieren. Und ich finde das eigentlich unglaublich typisch für Biel.
Genau, das hat man bis heute einfach, sieht man das so durch.
Die Dauer haben ja das Gleiche. Ich behaupte jetzt mal bösartig, die haben das einfach kopiert.
Gut. Wir gehören zu eurem Dialekt. Ihr kommt aus der Ostschweiz, aus dem Kanton St. Gallen. Ihr seid in Buchs aufgewachsen. Daheim seid ihr 6 Kinder gewesen, 6 Geschwister. Euer Vater war Chefarzt in einem Landspital. Daheim hattet ihr keinen Kühlschrank gehabt, als ihr klein war, keine Waschmaschine, aber wegen dem Beruf vom Vater ein Telefon. Was habt ihr für Erinnerungen an eure frühe Kindheit?
Ja, es ist noch spannend. Ich bin ja wirklich gerade Ende Krieg geboren und habe halt dann das sehr, sehr direkt erlebt, die zunehmende Komfort, den man sich leisten konnte, wobei meine Eltern relativ zurückhaltend gewesen sind in Anschaffung von neuen Sachen. Meine Güte, den Fernseher haben sie gehabt, wo sie, glaube ich, schon längst pensioniert gewesen sind irgendwann. Das hat eben auch, das ist zum einen, ist das so ein bisschen Statement gewesen, auch, dass man das nicht braucht und nicht, ja, man auch anders kann. Zum anderen ist es natürlich eine Notwendigkeit mit 6 Kindern, alle auswärts in der Schule, alle später dann im Studium. Mhm. Und mein Vater hat nicht sehr viel verdient. Der ist zwar Chefarzt gewesen, aber also der hat, ich weiss nicht, in dem Spital hat es, glaube ich, etwa 6 Privatbetten gehabt, die sind meistens leer gewesen. Mhm. Und sonst hat er einfach das Honorar gehabt, wo ihm der Kanton zukommen. Und sein privater Verdienst als Arzt, für Privatpatienten, der war an einem kleinen Ort. Mhm. Aber ich meine, wir hatten natürlich einen Haufen andere Luxus gehabt, wo meine Nachbarskinder alle nicht hatten. Ich bin in einem Quartier aufgewachsen, wo es lauter Schuldenbauern hatte und, mhm. und einfache Arbeiter, die bei der Riesenbank geschafft haben oder bei der Spedition oder so. Also wirklich sehr, sehr ein bescheidenes Umfeld. Und wir sind natürlich die Reichen gewesen im Dorf. Mhm. Schon allein, weil mein Vater und wir ein Auto hatten und in einem Einfamilienhaus auf dem Hügel oben gewohnt haben, in einem grossen.
Ihr habt den Kantonsschuh in Trogen besucht, also das Gymi dort, und hat in der Pension gewohnt. Das hat er auch, bezeichnet er als wunderbare Zeit.
Ja, also Trogen, das war eine herrliche Zeit gewesen. Das war paradiesisch gewesen. Es hat sich dann auch entsprechend ausgewirkt. Ich war eine Schülerin gewesen, die nicht ohne Aufgaben machen rausgekommen ist. Ich musste lernen, sonst habe ich es, ich war viel zu zerstreut gewesen im Unterricht zu mir. Überhaupt bin ich ein bisschen, habe ich wahrscheinlich ein bisschen ein ADS, ohne dass ich das je gewusst habe, dass ich das habe. Und darum bin ich dann irgendwann auch mal zu dieser Schule ausgefaulet,
buchstäblich. Kurz vor der Matur, ja, offenbar, ja, seit ihr aus der Schule rausgeht. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, ich bin halt ich hatte schlechte Noten gehabt, weil ich einfach viel zu viel anders gemacht habe, als das, was ich hätte sollen. Und dann hatte ich den Schuss vor den Bauch gehabt, weil es ist so gewesen, wenn man dann zweimal sogenannt provisorisch promoviert, also weitergekommen ist, provisorisch in die nächste Klasse gekommen ist oder nicht hat müssen repetieren, dann hat man müssen repetieren. Und da habe ich dann, als ich nach dem ersten ungenügenden Zeugnis habe ich dann gewusst, ups, jetzt muss ich aufpassen. Und dann habe ich mich wahnsinnig angestrengt. Und dann habe ich aber einen Französisch- und Italienisch-Lehrer gewesen. Das waren die einzigen Fächer gewesen, wo ich Chancen hatte, zum Aufholen. Weil Mathematik und Physik, da bin ich eh auf verlorenen Posten gewesen. Aber in der Sprache hätte ich auch mit ein bisschen Lernen aufholen können. Und da habe ich wirklich, da bin ich also wahnsinnig enttäuscht und auch hässig gsi, wo ich ein ganzes Semester lang bei jeder Frage wirklich immer den Pfoten oben gehabt habe und mich gemeldet habe. Und der hat mich nicht einmal dran genommen. Weder im Französisch noch im, ja, noch im Italienisch.
Genau.
Und ich habe aber immer genügend schriftliche Noten gehabt. Mhm. Ich habe keine ungenügende Noten mehr gehabt, weil ich wirklich gelernt habe. Dann ist es ja gegangen. Und nachher hat er mir in beiden Fächern einen Dreier gegeben. Und zusammen mit der Mathematik und der Physik hatte ich dann 4 ungenügende gehabt und dann bin ich geflogen. Und dann bin ich halt zum Rektor müssen und dann habe ich mich das gesagt, aber das ist einfach nicht richtig. Die Note ist nicht gerechtfertigt. Ja, wegen mündlich, sage ich, er hat mich ja gar nie dran genommen, sagt er, ich weiss es schon.
Ah, ja.
Aber er will mich einfach nicht mehr, er will mich nicht mehr unterrichten. Und ich weiss, ich war so hässig gewesen. Und nachher hat er gesagt, ja weisst, du bist doch so eine Gäbige. Du brauchst doch gar keine Matura.
Ah, ja.
Und das ist, ich denke, das ist so, ich erzähle die Geschichte darum, wie so etwas heute undenkbar wäre. Mhm. Also undenkbar.
Also so aus persönlicher Befindlichkeit.
Ja, man würde einen Rekurs machen, oder? Und ein Rektor würde niemals so etwas sagen. Du bist doch so eine Gäbige, für was brauchst du Matur? Ja.
Eure Eltern haben euch dann ans Institut Rosenberg im Kanton St. Gallen geschickt. Was habt ihr da für
Erinnerungen? Das darf man heute nicht mehr sagen.
Dort hat er aber die eidgenössische Matur noch gemacht.
Ja, das Institut Rosenberg St. Gallen, das ist heute so eine Elite-Schmiede, also das, mit Uniformen und ich weiss nicht was. Mädchen nur mit Bleistiftröckli und Stöckelischuhe. Und ich glaube, Unterricht, Krawattenzwang und so Zeug. Also, ja. Ich weiss nicht, ob es immer noch so ist, aber vor noch 10 Jahren war das so.
Aber ihr habt dann die eidgenössische Matur geschafft. Ja.
Es war eine sehr gute Schule. Also, das ist eine amerikanische Abteilung, eine deutsche Abteilung und eine Schweizer Abteilung. Und, das sind sehr gute Lehrer gewesen, die ein unglaubliches Gespür auch gehabt für die Schüler und ihr, ja, was sie brauchen und was nicht. Und die haben mich einfach gedreht.
Der hat dann ein Geschichtsstudium angefangen zu Bern mit der mittelalterlichen Geschichte. Und, dann hat er im Verlauf des Studiums mal den besten Rat von eurem Leben bekommen. Fräulein Werner, Sie gehören ins Museum, hat euch der Professor gesagt. Wie ist er auf das gekommen?
Ja, der hat mich einfach, das war auch so ein guter Menschenkenner gewesen. Das ist unglaublich. Ich habe, als er mir das gesagt hat, dachte, wie kommt der überhaupt auf die Idee? Weil ich bin eigentlich nie in Museen gegangen. Museen sind mir nicht irgendwie, das war für mich keine erstrebenswerte Welt gewesen, überhaupt nicht. Ich habe ihn dann natürlich auch gefragt und dann hat er gesagt, ja, dort wird Geschichte vermittelt, dort geht es darum, Vermittlung von Geschichte an die Gegenwart und an ein Laienpublikum und da gehören sie her, das ist ihre Stärke. Mhm. Und ich muss sagen, das ist wirklich unglaublich.
Kommen wir schon zum ersten Lied. Was habt ihr uns da mitgebracht? Ein bekanntes italienisches Stück. Könnt ihr etwas dazu sagen?
Ja, ich habe das La Lega. Das ist das Se ben che siamo donne. Das ist natürlich eine Erinnerung an meine frühen feministischen Aufbrüche, die im Studium eigentlich schon ein bisschen angefangen haben, aber vor allem dann später, als ich zu Chur war, am Rätischen Museum, am Empfang, noch mal meine erste Stelle, wo ich in der Frauengruppe aktiv war, wo wir gekämpft haben für die Fristenlösung, wo ich fischiert worden bin und ich weiss nicht was alles, also unter Beobachtung gestanden bin. Und das ist natürlich so unser Lied gewesen, wo wir gefunden haben, das ist genau unsere Botschaft, die wir haben. Hinterher, so als Historikerin, muss ich natürlich sagen, es ist ein bisschen eine Anmassung gewesen. Das ist ein Lied, das auf die italienischen Reisarbeiterinnen gemünzt ist, die haben um ihre Existenz kämpfen müssen. Haben wir ja nie müssen. Aber die Botschaft hat natürlich gestimmt.
Crescerà e noi
Willkommen zurück. Das ist der Klartext. Heute mit der Margrit Wick, Historikerin, die in Biel lebt. Schon bevor ihr seid nach Biel gekommen seid, ihr in den 70er Jahren aktiv in der Frauenbewegung und auch später noch in den 90er Jahren. Wie habt ihr euch da engagiert? Wo seid ihr dabei gewesen?
Also wir haben angefangen, hat das eigentlich schon im Studium ist das ein Thema gewesen, aber noch nicht so virulent, wie es dann nachher gewesen ist. Und in Chur bin ich dann in eine Frauengruppe eingetreten, die haben wir hier gerade gegründet. Wir haben uns als Frauengruppe Chur hat die einfach geheissen. Wir haben uns breit wollen aufstellen. Wir nicht wollen irgendwie eine Richtung gehen. Aber im Prinzip sind wir eigentlich so ein bisschen OFRA-mässig unterwegs gewesen.
Mhm. Chur hat ihr die erste Stelle gehabt?
Das ist meine erste Stelle am Rätischen Museum. Und dann habe ich eben den Ratschlag von meinem Professor befolgt und habe eine Stelle gesucht an einem Museum. Ja, und dann, dort bin ich eigentlich sehr engagiert gsi. Wir haben dann dort auch so Beratungen gemacht für Schwangerschaftsabbrüche. Wie man legal zu Schwangerschaftsabbrüchen kommt. Ja, und nachher, zu Bern, wo ich nachher auf Biel gekommen bin, habe ich nachher da weitergemacht, bin dann da bei der OFRA gsi. Habe auch die Zusammenfusion von der OFRA und der FBB erlebt, also die Fusion von diesen beiden ein bisschen divergierenden Frauenbewegungen. Und dann habe ich dann, wo ich halt Kind hatte, und dann auch noch ein bisschen beruflich, ja nicht gerade den Vater ganz verlieren, bin ich dann nicht mehr aktiv gewesen in dem Sinn. Aber das Thema ist natürlich geblieben. Das begleitet mich bis heute, das Thema für Frauen, das ist klar.
Ja. Aber ihr habt es angesprochen, ihr seid auf Biel gekommen. Ab 1980 habt ihr mit eurem Mann und dann auch den Kindern, den zwei Kindern, in Biel gelebt, am Grünweg. Und da hat damals im Volksmund geheißen, der Kreml. Warum ist das? Ist die Straße denn so genannt worden?
Das ist die Grünwegsiedlung, die hier architektonisch halt wirklich ein bisschen etwas Neues war. Aber in Biel hat das vor allem darum Aufsehen erregt, jedenfalls in gewissen Kreisen, weil die dort gebaut haben, wenn man zusammen miteinander so etwas projektiert, dann sind das ja meistens Leute, die den Namen von irgendwo her kennen. Und da hat es halt mehrere Leute aus der Stadtverwaltung gehabt, aus der SP, aus der ehemaligen Boch, die es da, glaube ich, schon nicht mehr gegeben hat. Lehrer. Also es sind entweder städtische Angestellte oder Lehrer oder Juristen gewesen und irgendwo der gemeinsame Nenner ist halt irgendwo links von der Mitte gewesen. Und das hat gewisse Leute einfach extrem aufgeregt. Aber wir sind hundsgewöhnliche Bieler Bürger gewesen, wie andere. Ja, also Schweizer Bürger und brav. Wir haben nicht einmal Ausländer gehabt bei uns. Es sind alles brave Schweizer gewesen.
Genau. Und ihr habt dann aber auch im Museum Neuhaus geschafft und ihr seid eine Vorreiterin gewesen, zusammen mit anderen in der Museumspädagogik. Ihr habt Mitte der 80er Jahre eine bürgerliche Wohnung aus dem Mittelalter originaltreu eingerichtet. Es haben immer ein paar Holzscheitli gebrannt im Schmine, Kerze auf dem Tisch, es ist Obst in der Schale gelegen. Es gibt Museumsbesucher, die euch gefragt haben, wohnt ihr da? Und die Neuigkeit von diesem Zimmer ist durch die ganze Schweiz gegangen. Warum war das so speziell gewesen?
Ja, also da muss ich jetzt auch wieder sagen, das ist dann also gar nicht mein Verdienst.
Aber ich war dabei
und ich habe das natürlich da kräftig unterstützt und auch in dem Sinn museologisch beraten. Aber die Idee ist eigentlich auf dem Mist gewachsen von der Ingrid Ehrensberger, wo eine ganze, für mich eine ganz wichtige und inspirierende Person war und eigentlich noch heute ist. Und was halt wirklich neu war, man hat ja natürlich die Einrichtungen gekannt, man hat sie gekannt von Schlössern. Mhm. Dort hat es hat man Schlösser überhaupt musealisiert, wegen dem Inhalt und weil man doch zeigen kann, der Adel oder der Pseudo-Adel gelebt hat. Aber was es nicht gegeben hat, das ist eben auf dieser abgebrochenen Ebene eine Wohnung von einem Bauernhäuser hat man auch, muss ich auch noch sagen. Mhm. Also der Ballenberg hat ja schon existiert,
schon gegeben,
wo,
ja,
wo nichts anderes ist. Aber so das bürgerliche Wohnen und das städtische Wohnen, das hat man eigentlich noch nie gezeigt. Und da sind wir wirklich die Ersten gewesen. Und das ist tatsächlich etwas Neues gewesen und ist dann zum Teil auch kopiert worden. Also ich mag mich erinnern, das zweite grosse Museum, wo so etwas gemacht hat, ist das Stein am Rhein gsi. Die haben das nachher nicht mehr ein ganzes Haus gemacht und die sind bei uns schauen, wie man das macht.
Ja.
Und das hat uns unglaublich bestärkt. Ich habe nicht sogar auf eine Art Stolz gemacht. Also wir haben dann wirklich gesehen, mal, das ist gut, was wir da gemacht haben.
Ja.
Und wir hatten ja auch viele Besucher, wir hatten einen unglaublichen Zustrom gehabt, dort in den ersten Jahren.
Ihr habt ja auch einen Preis gewonnen vor 10 Jahren. Das Ehrenbürgerrecht von der Stadt Biel.
Ja.
Und da reiht ihr euch jetzt ein mit einer Liste mit Namen, mit dem Nicolas G. Hayek oder dem früheren Rolex-Direktor Harry Borer.
Falsch.
Falsch?
Ja, die sind nicht Ehrenbürger, die sind Ehrenbürger von der Einwohnergemeinde.
Ja.
Aber ich reihe mich ein in Namen wie der General Dufour.
So, gut.
Ja, es hat noch ein paar andere, die man nicht so gut kennt. Die letzte, die sie bekommen haben, ist der Herr Flück, der Stadtarchiv, früher Stadtarchivar und Museumsdirektor, nicht der Markus, sondern der Werner Burgen und mit ihm zusammen der Guido Müller, der ehemalige Stadtpräsident. Aber ich hatte als erste Frau bekommen.
Ah, tatsächlich, ja. Und ihr seid dann...
Ich sage immer, ich komme den Tief vor.
Ja, genau, das ist dann gut. Ihr seid aus allen Wochen gefallen. Warum eigentlich?
Ich habe mit der Burgergemeinde gar nicht etwas zu tun gehabt. Ausser, dass die uns mal einen Baum umtun haben im Garten.
Ja. Hat euch der Preis jetzt irgendwie genützt? Hat er da Privilegien seither? Oder hat das etwas bedeutet für eure Arbeit? Was ist so ein Ehrenbürger?
Also, was nützt das? Ich muss sagen, ich habe mich einfach wahnsinnig darüber gefreut und ich freue mich noch heute ganz gewaltig über die Ehrung, also über das. Und zwar einfach darum, gerade darum, weil ich mit der Burgergemeinde nie irgendetwas zu tun hatte. Ich habe zwar 2-3 Mal denen ihr Archiv benutzt, aber ich habe die Leute nicht gekannt, ich habe keine Beziehung gehabt und nichts. Und das hat mich wirklich irrsinnig gefreut. Und seither habe ich natürlich eine grosse Beziehung zu dieser, ich probiere das auch, die Anerkennung auch zurückzugeben, irgendeiner Form. Und ich habe ihnen immer gesagt, wenn ihr irgendetwas braucht von mir, wenn ich euch etwas bieten kann, macht das und so. Und jetzt habe ich jetzt endlich die Gelegenheit gehabt, jetzt habe ich gerade eine Broschüre gemacht für die Burgergemeinde über, die ist noch nicht einmal, die kennt noch niemand. Ich habe sie selber auch noch nicht gesehen.
Ja,
die Geschichte von der Burgergemeinde.
Mhm. Biel ist wirklich zu eurer Heimat geworden. Es hat aber auch eine Zeit gegeben, wo ihr mal ein bisschen genug hatte von der Stadt oder generell etwas Neues gesucht habt. Und dann habt ihr eine Stelle gefunden im Kanton Schweiz.
Ja, ich habe nicht genug gehabt von Biel überhaupt nicht, aber ich bin zu Biel einfach nicht weitergekommen. Da muss ich vielleicht noch mal kurz zurückkommen auf meine Rollen im Museum Neuhaus. Sind ja dann dort Pläne bestanden für den Ausbau, für die Vergrößerung, für was heute jetzt geworden ist daraus. Und Ingrid Ehrensberger hat das vorbereitet. Und die Zusammenarbeit mit der Ingrid auf der Ebene vom Museum ist zunehmend schwieriger geworden, weil sie ist natürlich die Museumsdirektorin gewesen, sie hat gewusst, wo es lang geht, sie hat ihre klare Rollen und ihren klaren Pflichtenheft, das sie sich auferlegt hat, gehabt. Und da hat es irgendwie für mich nicht mehr so richtig Platz gehabt. Und wir haben dann zunehmend auch Konflikte gehabt. Und dann habe ich einmal gesagt, du Ingrid, ich muss mit dir reden. Wir müssen über das reden. Und habe gesagt, mir irgendwie geht das nicht mehr. Ich fange mich an zu plagen und dann ist es nicht mehr gut und das will ich nicht. Und dann haben wir ein sehr gutes Gespräch gehabt und haben dann gesagt, ja, wir trennen uns, ich gehe weg. Und sie hat mir dann zuerst eigentlich noch geholfen. Wir haben dann hier noch die grosse Museumsplanung eingeleitet. Ich habe noch ein Projekt gemacht für ein stadtgeschichtliches Museum im Auftrag von der Stadt Biel. Und im Rahmen von diesen Museumsplanungen, die dann ja schliesslich in die Fusion hineingemündet hat. Und dort habe ich dann das Projekt gemacht, aber ich habe gemerkt, das wird schwierig, das zu realisieren. Und das hat mir einfach nicht mehr gelangt. Und die Kinder sind erwachsen worden. Ich habe gesagt, jetzt muss ich etwas Neues suchen, sonst werde ich unzufrieden. Mhm. Und es gibt nichts Schlimmeres als unzufriedene Hausfrauen und Mütter. Das habe ich natürlich aus meiner Frauenbewegungszeit dann gelernt. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich etwas machen. Und dann habe ich ein Nachdiplomstudium gemacht in Museologie an der Uni Basel. Ein viersemesteriges. Und das ist mir einfach wichtig gewesen, so als, ja, wir sind frühe 80er Jahre, da hat man auch müssen etwas, ein Papier vorweisen, wenn man wollte weiterkommen. Als Selfmade-Man ist man dort noch nicht, oder Woman ist man dort noch nicht sehr weit gekommen. Und darum habe ich das Nachdiplomstudium machen und habe gefunden, jetzt muss ich das aber auch umsetzen. Und dann war gerade die Stelle ausgeschrieben gewesen, am Forum, für das Forum von Schweizer Geschichte. Das ist eine Filiale noch heute vom Landesmuseum Zürich. Ja, und dann habe ich zum Glück die Stelle dort bekommen. Und hat dann den Eindruck, ich werde dort alt, aber das ist dann auch nicht ganz so gelaufen, wie es hätte sollen.
Kommen wir zum nächsten Stück. Dir hat mitgenommen, Walter, von der Vogelweide unter den Linden. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, also ich muss immer wieder ein bisschen mich auf meine Wurzeln besinnen. Ich werde ja da zu Biel ständig so wahrgenommen als Bieler Historikerin über alle Zeiten, was ich mittlerweile auch bin, wobei, also ganz klar, das 20. Jahrhundert ausnehme. Aber ich bin ja eigentlich Medievistin. Also meine Epoche ist Mittelalter. Mhm. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich da mit Madeleine Betschart am Museum Schwab war, haben wir ja mehrere Mittelalterprojekte gemacht miteinander. Und ich habe mich dort wahnsinnig gefreut, dass ich wieder ein bisschen zurückkomme zu meinen Wurzeln. Das hat mir dann noch auch weitere Möglichkeiten gegeben, mich im 16., 15., 16. Jahrhundert, einfach Mittelalter und frühe Neuzeit können zu bewegen, auch zu Biel, eben mit der seinerzeit mit dieser Ausstellung Prodeo. Anlässlich von dem Jubiläum vom Archiv vom Alten Bistum Basel, wo ich wirklich wieder zu meinen Wurzeln zurückkommen konnte. Und darum habe ich gefunden, gehört jetzt einfach ein Mittelalterstück rein. Und das ist ein bisschen schwierig, ein Lied aus dem Mittelalter und auch noch eins zu finden, wo man gerade so abladen kann. Und dann habe ich das eben gefunden. Und das ist natürlich Walter von der Vogelweide. Das ist ja der Inbegriff von Minnesang und vom Mittelalter. Ein Mittelalterbild, das sehr ein kleines Spektrum vom Mittelalter abdeckt. Ja. Aber es ist ein sehr schönes Lied und es ist eines von den berühmtesten Texten von Walter von der Vogelweide.
Sehr gut, den wir reinhören.
Unter der Linden an der Heide, da unser Zweier Bette war's, am Jugendtier finden schöne Beide, gebrochen Blumen und Gras. Nur im Wald in einem Tal kam da Rat bei, schon es sank die Nachtigall. Gegangen zu der Raube, du warst mein Friedel, kommen hier, da ward ich empfangen, hier, Frau, dass ich bin selig, immer mehr. Ihr wusst mich wohl fußentzünd, anderer bei, sicht wie rot, wie riss der Mund. So rieche von Blumen eine Wettestat. Es wird noch gelachet in der Glieche, kommt jemen an dasselbe Pfad. Die den Rosen mehr wohl mag, anderer bei, mehr Morgen war mir so Bett lag. Dass er wie mir läge, wesses Jemmen, nun belägert, so schamt ich mich. Dass er mit mir pflege, niemer, niemen befinde das, wann er und ich. Und ein kleines Vogelin, Pandaratei, das mag wohl getrübe sein.
Song gewählt von der Margrit Wick. Sie ist heute im Klartext und ist Historikerin in Biel. Ihr habt selber mal von euch gesagt, ihr macht Stadtführung oder habt Stadtführung am Laufmeter durchgeführt. Es gibt auch nur wenige andere Leute, die so viel wissen über die Stadt wie ihr. Und aber ihr seid immer wieder angefragt worden für Stadtführungen. Was denkt ihr, warum sie eure Führungen so gut ankommen bei den Leuten? Was habt ihr anders gemacht als andere?
Ich weiss es nicht. Also, was ich sicher nicht gemacht habe, das sind Standardführungen, wie die zum Beispiel halt angeboten werden vom Tourismus, wo ihre Führerinnen haben, wo jede, ich weiss nicht, wie die führen, ich gehe nie.
Seid ihr noch nie gewesen?
Nein, ich gehe
ausgewungen?
Nein, ich mache es nicht, weil ich habe die meisten von denen einmal so in einer kleinen Ausbildung gehabt und, ich will nicht, dass sie den Eindruck hätten, ich kann mich da kontrollieren.
Ja,
oder so
gut.
Nein, ja. Das mache ich aus Prinzip nicht. Die haben ihren Stil und die haben ihre Sachen und ich will es auch gar nicht hören, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Was sind so die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in der Geschichte von Biel, wenn man das also kurz zusammenfassen kann?
Ja, ich weiss nicht. Ich habe ein bisschen Probleme mit so Ereignissen, wichtigen Ereignissen. Geschichte ist etwas, das fließt, ist etwas, das sich sein aus dem anderen aus entwickelt. Aber es gibt natürlich ein paar einschneidende schon Ereignisse in dem Sinn. Und wenn man jetzt mal da irgendwo weit unten anfängt, ist es sicher etwas vom ersten, ist der Stadtbrand gewesen, von 1367. Das ist wirklich eigentlich ganz erstaunlich, dass die Stadt wieder entstanden ist, dass die hier nicht verschwunden von der Landkarte, die es zwar noch nicht gegeben hat, aber dass die nicht einfach völlig verschwunden ist oder nur noch immer als kleines Dörfli geendet hat auf dem Möger oben. Das ist erstaunlich und
an was ist das gelegen? Weiss man das?
Ja, offensichtlich hat sich die Stadt in dem guten Jahrhundert vorher doch so stark können etablieren, dass sie aus eigener Kraft wieder auferstanden ist. Das ist wirklich bemerkenswert, weil Hilfe hat sie eigentlich keine gehabt und von ihnen.
Mhm. Wie viele Einwohner hat sie denn in Biel?
Hat noch keine Glückskette gegeben. Das wissen wir nicht. Ein paar hundert, man weiss es nicht. Also vielleicht 400-500 Einwohner. Und das zweite sicher wichtiges Ereignis, wenn man es chronologisch vorgeht, ist die Reformation. Aber es ist nicht ein Bieler Spezifikum, aber die Reformation ist für Biel insofern ganz wichtig gewesen, weil sie dort über eine Reihe von ganz hervorragenden Leuten verfügt hat, wo weit über Biel ausgestrahlt hat, angefangen mit dem Thomas Wittenbach, der ja eigentlich der Ratgeber war vom Zwingli. Oder einer von den Ratgebern. Ohne den Wittenbach hätte Bern wahrscheinlich noch lange keine Reformation angenommen. Ist ganz wichtig, hat sehr viel Einfluss gehabt zu Bern. Trotzmal, weil er dort im Stift dort, also Mitglied war vom Chorstift von Bern. Und auch die Pferde, die Bilder hatten mit dem Fünkli, mit dem Blarer, einfach so eine Reihe von Persönlichkeiten. Und Biel ist da wirklich, für mich ist das die kulturell geistig die absolut wichtigste Phase gewesen, die Stadt je hat. Auch bis heute nicht übertroffen im Vergleich zum Umfeld oder zur Bedeutung innerhalb von der Eidgenossenschaft oder von, ja. Ja, was kann man noch erwähnen? Natürlich die französische Revolution, aber die ist auch für alle wichtig gewesen. Biel ist halt einfach so ein Sonderfall gewesen, weil sie die Franzosen sehr willkommen geheissen hat. Nämlich die Rock gehabt. So, jetzt kommen wir dort an, wo wir schon lange herwollen, nämlich als eigenständiges Staatswesen. Innerhalb von der Eidgenossenschaft oder von weiss nicht wem. Und das ist sicher eine wichtige Phase gewesen. Einzelne Ereignisse, die jetzt gerade so führen haben können, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht Solarmobil. Ich weiss es doch nicht, keine Ahnung.
Ja, schauen wir vielleicht noch mal die letzten 40 Jahre an. Ihr seid so lange in der Stadt. Wie hat sich da die Stadt verändert? Oder die Bewohner im Laufe der Jahre? Wie habt ihr das erlebt?
Also für mich am augenfälligsten und auffälligsten ist Zweisprachigkeit.
Ja, dass es französischsprachiger wird.
Ja, also ich behaupte ja, dass es spätestens 50 Jahre skript, wenn es so weitergeht, oder schon vorher. Dass Biel wirklich aus einer ehemals rein deutschen Stadt zu einer französischsprachigen Mehrheit wird. Ja. Aber vielleicht geht die Entwicklung auch nicht so weiter, das wissen wir, können wir ja nicht sagen. Ich würde das auch überhaupt nicht werten. Ein ganz grosses Problem für mich aus meiner Sicht als Historikerin ist, dass halt Biel deutschsprachige Stadt war, die Stadtverwaltung deutschsprachig ist, auch wenn sie mit ihren Untertanen oder ihren sogenannten Untertanen im RGL immer Französisch korrespondiert hat. Das ist ja wunderbar. Aber die Stadtverwaltung, das ist eine deutsche, das Biel hat eine deutsche Geschichte. Und die Romans können halt nicht Deutsch oder können das alte Deutsch nicht, können die alten Schriften nicht lesen. Das ist ein ganz grosses Handicap. Und das ist ein Phänomen. Mir geht es natürlich umgekehrt so. Ich habe dann unter Umständen Mühe, wenn ich auf französische Akten stosse, irgendwie im Zusammenhang im alten Französisch. Das ist nicht ein Schriftsproblem, sondern die Sprache. Mhm.
Ihr hattet einen sehr grossen Auftritt gehabt, auf der Walser-Skulptur am Bahnhofplatz. Während 80 Tagen habt ihr jeden Tag ein Referat gehalten. Und genau, das ist 6 Jahre her. Woher nehmt ihr die Energie?
Ich weiss es nicht.
Die ihr ja bis heute habt. Ihr seid mittlerweile 80.
Ich weiss es nicht. Also ich bin ein unglaublich gewunderiger Mensch. Ich nehme einfach immer an. Ich kann auch nicht irgendwann mir etwas in die Quere kommt am Tisch, im Gespräch, und dann kommt irgendetwas, ich weiss es gerade nicht, dann kann ich nicht mehr weiter essen. Es geht nicht. Ich bringe ein bisschen mehr ab, dann muss ich nachschauen. Bis in das Eis. Und hat früher ins Lexikon und heute halt geschwind auf eine Kompi, unter Wikipedia oder was weiss ich, wo viel, muss ja nicht in die Tiefe gehen, aber die Frage, die mich dann gerade plagt, die muss ich beantworten.
Müsst ihr sofort gerade
das
wissen,
muss ich gerade. Und zum grossen Ärgernis von der Familie, und wenn wir Besuch haben, was leider nicht mehr so häufig vorkommt, dann liegen am Schluss mindestens 30 Bücher rund um den Tisch.
Wirklich, das geht so zu und her.
Das ist einfach, ich kann nicht anders, auch wenn ich werde ja häufig gefragt für irgendetwas und irgendjemand etwas will wissen, und ich nehme immer eigentlich, sage, komm zu mir rein, da habe ich die Materialien. Am Schluss liegen da von Bergbüchern umeinander. Und
sehr schön.
Und das ist A und O von jeder Wissenschaft, das ist Neugier.
Ja.
Und das ist, denke ich, mein Motor.
Euer Motor, genau. Wie erlebt ihr jetzt älter werden, und wie haben sich eure Prioritäten im Laufe des Lebens verändert?
Ja, historisch bin ich natürlich, also ich bin auch so, ich sage immer, ich bin eine Serberi. Dort, wo ich lebe, dort arbeite, dort ist meine Heimat, also dort ist mein Boden, dort wo fasse ich Wurzeln. Auch wenn meine alte Wurzeln irgendwo da im Rheintal ist, also im Werdenberg ist. Und von dort her hat sich das natürlich, Sie haben das angesprochen, oder ist die letzten Jahrzehnte, ist die letzten 40 Jahre, ist das einfach Biel gewesen. Jetzt im Moment bin ich in Biel praktisch überhaupt nicht mehr tätig. Mache auch nicht mehr praktisch keine Führungen mehr, ich auch nicht mehr, zum Teil aus gesundheitlichen Gründen. Und ich gehe langsam in Vergessenheit, was ich finde, auch positiv.
Habt ihr das Gefühl?
Ja, vielleicht noch nicht bei den Schurnis, aber... Aber weil ich noch immer ein gräbiges Auskunftsbüro bin. Aber weil ich ja nie jemandem Nein sage. Ich weise die Leute höchstens weiter. Aber das ist ganz natürlich, dass die jungen Leute, die hierher kommen, und gerade alle diese Romans, die kennen mich überhaupt nicht. Mhm. Aber im Moment bin ich sowieso seit ein paar Jahren praktisch historisch zu einem ganz grossen Teil mit ganz grosses Kapitel habe ich auch jetzt gerade abgeschlossen mit der Margareta Wildermet, wo ich mit der Daniel Tosato zusammen die Biografie aufgeschafft habe. Das hat mich sehr, sehr engagiert und mich unglaublich gefesselt. Das war eine ganz tolle Arbeit.
Mhm. Also, sie ist Gründerin vom Kinderspital?
Nein. Sie ist Grosstante vom Spital gründen.
Ah, ja.
Aber das ist die, die hier auf dem Walsenplatz aus ist.
Ah, die steht aus, ja. Können wir zum Fenster rausschauen.
Als rostiges Blech steht. Ja. Als Figur von den Frauen, die da aussen stehen. Nein, das ist ein ganz wichtiges Teil. Aber sonst bin ich jetzt sehr stark unterwegs mit den Hugenotten. Obwohl ich mit denen und den Waldenser, obwohl ich mit denen persönlich überhaupt nichts zu tun habe. Das ist ein Projekt, wo ich auch über Biel reingeschlittert bin.
Kommen wir schon langsam zum Schluss. Ihr seid jetzt aber gerade von Spanien zurückgekommen. Da hat er eine Fotografin besucht.
Ja, da bin ich bei der Jeanne Chevalier gsi, die schon seit 40 Jahren dort lebt. Fotograf, Bieler Fotografin, sehr schöne Bücher rausgebracht hat, auch ihre frühen über Biel und Jura, jetzt natürlich in Spanien. Und sie hat übrigens Kulturpreisträgerin, sie ist jetzt bei uns ein bisschen Vergessenheit geraten, natürlich, durch ihre Abwesenheit. Aber sie hat viele Jahre für die Medien gearbeitet, ist übrigens, hat die Gründung von Kanal 3 ganz, ganz nah begleitet. Da haben wir gerade ganz viele Fotos gefunden.
Aha,
von der Gründungs-,
ja,
von der Gründungsequipe. Und sie hat eben sehr viele Fotos über Biel gemacht, Fotoreportagen über Leute, über Personen, über Ereignisse, über Hausabbrüche, über Hausbauten, über Protestaktionen, über Fabrikschliessungen, ich weiss nicht was alles. Und sie wird jetzt gerne ihren Nachlass ordnen. Und ich bin jetzt bei ihr gewesen, um die Bieler Sachen rauszulesen und ein bisschen vorzutriagieren. Die sollten dann mal ins Museum und ins Archiv kommen. Also sollten erhalten bleiben. Mhm.
Sehr interessant. Da dürft ihr sie also dabei unterstützen, noch mit eurem Wissen. Merci vielmals, Frau Wick. Das allerletzte Stück, das ihr euch gewünscht habt, zum Ausklang, wie ihr mir so schön geschrieben habt, ist ein Stück vom Mozart.
Ja, das ist sehr ein berühmtes Stück von Mozart. Also ich liebe einfach Mozart. Mozart ist mein täglicher Begleiter, also mein permanenter Begleiter, wenn ich arbeite. Wenn ich muss konzentrieren muss, ich Mozart allenfalls und Haydn hören. Aber das Stück habe ich ausgelesen, weil es mir einfach sehr gut gefällt. Und vor allem auch, weil das auch so eine Jugenderinnerung ist, nämlich ein Aufenthalt mit der Maria Stader, einer Schweizer Sopranistin, wo ich bis heute finde, es gibt niemand, nicht einmal die berühmte Schweizerin und wunderbare Stimme Regula Mühlenthaler. Die Maria Stader hat einfach so eine glockenklare Stimme, die mich bis heute einfach total fasziniert. Und die habe ich als Kind noch erlebt. Ich habe mal ein Konzert gehört mit ihr. Ich habe ihr sogar mal das Händchen gedruckt. Also, ja.
Sehr schön, persönliche Erinnerung.
Ja, und die habe ich gewählt, obwohl das eigentlich ein Marienloblied ist. Ich habe es nicht so mit der Religion, aber ich habe natürlich Religion und Christentum und Kirche ist mein, als Historikerin mein permanenter Begleiter. Ich habe viel gemacht da zur Kirchengeschichte von Biel. Ich habe sogar mal für die katholische Kirche etwas gemacht, also. Von daher ist es gerechtfertigt.
Gut.
Aber mir geht es um Stück und
um Musik. Stück. Dann hören wir das hören. Merci vielmals, Frau Wick.
Danke auch.
Thank you.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.